Am 8. Mai hat Meta verlauten lassen, dass diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Instagram deaktiviert wird. Das hat auch für eine gewisse Skandalisierung gesorgt.
Und wenn viele von euch jetzt eine Frage haben zu PDs und die an 5 von uns schicken, dann habt ihr natürlich 5 Chatverläufe.
Denkt dran, alles, was ihr da schreibt. Erstens, egal wo ihr es schreibt, denkt immer, im Worst Case kann es später irgendjemand lesen. Also überlegt erstmal, ob ihr es überhaupt schreiben wollt. Digitale Spuren sind der regelmäßige Superfundus für alle Ermittler. Und damit hallo und herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge DocTalk in Stammbesetzung mit Sascha. Hallo Sascha.
Hi Mike, wie geht's dir?
Ja, mir geht's prima. Ich freue mich, dass wir mal wieder kurzfristig zusammenfinden für ein aktuelles Thema. Ich habe in der letzten und vorletzten Woche bei Instagram schon mal darüber berichtet. Es geisterte eine Meldung durch die Internetöffentlichkeit, dass Instagram die Funktion der verschlüsselten Nachrichten deaktiviert hat. Und da haben mich viele von euch Zuhörern gefragt in den DMs, ob man nicht darüber mal einen DocTalk machen könnte. Ja. Und das machen wir jetzt.
Bei mir kam es auch mehrfach an, tatsächlich in den DMs.
Genau. Ja. Ich würde es vielleicht mal so einstellen, Sascha. Wie ist das bei dir? Du bist ja auf Instagram sehr präsent und aktiv. Ich kann mir vorstellen, viele Leute schreiben dich dort an. Wie intensiv wird denn auch für inhaltliche Fragen da die DM-Funktion genutzt?
Boah, gute Frage. Ich bin tatsächlich nicht so auf dem aktuellen Stand, so wie du. Also ich beantworte alle Fragen, die reinkommen. Ich bin mir tatsächlich gar nicht bewusst gewesen bisher, wie das mit der Verschlüsselung da abläuft. Es ist ja grundsätzlich so, das, was ich dort tue, na, egal welche Frage kommt, die ich beantworte, bin ich ja eigentlich immer im rechtssicheren Raum. Ja, also ich bin da ja relativ ungefährdet sozusagen. Natürlich, jeder, der mir eine PD relevante Frage stellt, muss ich natürlich überlegen, ob Instagram da das richtige Tool ist. Ich habe bisher das relativ locker gesehen. Ich habe bisher eigentlich immer gedacht, bei Instagram, also wenn jeder so einen Traffic hat wie ich, dann wird, glaube ich, kaum jemand, der ein Handy beschlagnahmt, bei einer Hausdurchsuchung bei Instagram alles durchschauen. Also bei mir werden sie so viel Zeit gar nicht haben, weil bei mir kommen täglich über 100 Menschen schreiben mir täglich auf Instagram eine DM und wollen was von mir wissen. Ja. Also das ist schon jetzt nicht wenig. Und da ist natürlich nicht alles PD-relevant. Das ist vielleicht 10%. Sehr vieles sind wegen Supplements, wegen THT-Themen, Wettkampfthemen. Es ist sehr, sehr, sehr breit gestreut. Ich habe auch jetzt gerade in den letzten Tagen sehr viele Einschätzungen zur Form, ja, oder Blutbild-Thematiken. Da ich aktuell keine Beratungsgespräche mehr anbiete, weil ich mir einfach die Zeit dafür fehlt, sage ich immer, komm, schick halt rüber, ich schaue das schnell rüber und gib dir, wenn ich es halt so halbwegs angemessener Zeit beantworten kann, dann machen wir das immer so, bevor wir dann einen Call machen. Ich war da bisher eigentlich schmerzbefreit. Im Coaching, weißt du, das hatten wir ja schon mal im anderen Podcast, habe ich alles auf Signal umgelagert, weil so mein Stand der Dinge, das hast du ja auch bestätigt, ist das wahrscheinlich aktuell die sicherste Möglichkeit. Wobei bei der Hausdurchsuchung, wenn man natürlich alle Chats sich anschauen kann, ist schwierig. Natürlich kann man natürlich diese Funktion einstellen, dass die Nachrichten innerhalb von einer gewissen Zeit verschwinden. Dann fehlt mir wiederum der Verlauf. Also das ist dann auch nicht optimal, um zu arbeiten. Deshalb, ich bin auch gerade dabei, nochmal alles ein bisschen auszulagern auf Google Sheets, um zumindest den Verlauf von Gewicht und Co. alles dann auch mal dauerhaft präsent zu haben. Und irgendwelche Fragen, die mal gefragt sind, die können ja auch verschwinden. Das ist ja nicht relevant, aber ich habe aktuell auch die Check-ins über den Messenger laufen. Das werde ich aber auch demnächst umstellen. Und dann kann man vielleicht das auch ein bisschen noch sicherer gestalten. Und auf Instagram, bin ich ganz ehrlich, habe ich bisher mir darüber gar keine Sorgen gemacht, weil ich immer dachte, da wird kein Mensch nachgucken, weil es ist viel zu viel Traffic. Aber klar, ein normaler Mensch schreibt vielleicht am Tag mit 2-3 Personen dort. Und wenn viele von euch jetzt eine Frage haben zu PDs und die an 5 von uns schicken, sprich, ihr fragt Mike das Gleiche wie mich, wie Fabi, wie Max, wie Michel.
Kommt sehr häufig vor.
Was sehr häufig vorkommt. dann habt ihr 5 Chatverläufe und habt 5-mal was gefragt, wo ein Polizist annehmen könnte, dass ihr möglicherweise irgendwo was noch zu Hause rumliegen habt, was er bisher noch nicht gefunden hat. Und dann kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Mhm.
Aber das ist ein gutes Stichwort, denn was mir nur aufgefallen ist, als das jetzt bekannt wurde, dass Instagram, das war zum 8. Mai, am 8. Mai hat Meta verlauten lassen, dass diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Instagram deaktiviert wird. Das hat auch für eine gewisse Skandalisierung gesorgt, was die wenigsten auf dem Schirm hatten. es ist von vornherein nie jeder Instagram-Chat Ende zu Ende verschlüsselt gewesen. Sondern das war ein Zusatzfeature, das man aktivieren konnte. Man kann ja zum Beispiel auch bei Instagram verschwindende Nachrichten aktivieren. Nutzen auch die allerwenigsten, oder man kann auch solche Nachrichten schicken, die man nur einmal anschauen kann.
Wusste ich gar nicht.
Also mir fällt es manchmal auf bei meinem Gewinnspiel. Das kennen die tollen Zuhörer und Zuschauer. Ich glaube, bei uns beiden kann man in einem Gewinnspiel teilnehmen, wenn man uns Screenshots von einer Bestellung schickt mit unserem Code, Sascha oder Anwalt. Und da habe ich manchmal diese verschwindenden Nachrichten bekommen und die haben noch die weitere Eigenschaft, dass man die nicht screenshotten kann. Ich brauche für die Auslosung des Gewinnspiels aber irgendeinen Screenshot von diesem übersandten Screenshot. Und das geht dann nicht. Aber das ist halt auch eine Sache, die man aktiv einstellen muss. Das ist halt, wenn man so ein Bild schickt, kann man einmal ansehen, mehrmals oder bleibt im Chat. Und genauso kann man auch einstellen, ob Nachrichten sich löschen sollen oder nicht. Und ähnlich, aber noch versteckter, war das mit der Funktionalität, Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats bei Instagram zu führen. Was auch ganz lustig ist, die Begründung von Meta, warum das ausgestellt worden ist, war, dass das eigentlich nicht genutzt wird. Und da ist es schon ein bisschen lustig, dass so eine allgemeine Empörungswelle losgebrochen ist, warum das jetzt auch nicht mehr aktiv ist und was das für Folgen haben könnte. Wird das jetzt alles mitgelesen? Wird das durch KI analysiert oder so? Was ja schon sehr auffällig ist, jedenfalls mir fällt es auf, in meinem Instagram-Feed, wenn man sich ein paar Sachen angeschaut hat, kriegt man für was Ähnliches eine Werbung. Und wenn man über irgendwas geschrieben hat, das ist neulich mit einem Gärtner-Thema, kriegt man auch dafür die Werbung. Das ist total interessant. Und der springende Punkt dabei ist halt, die Leute machen sich viel zu spät Gedanken darüber, ob irgendwas sicher, jetzt in dem Fall Ende zu Ende verschlüsselt ist oder nicht. Und das gleiche Problem, das hatten wir schon mal bei Telegram. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile anders ist, aber da war es lange Zeit auch so, ich nutze Telegram nicht aktiv, dass man standardmäßig jedenfalls keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte. Und man konnte dann so einen sicheren Chat starten über eine extra Funktion. Wenn man das gemacht hat, dann war dieser Chat Ende-zu-Ende verschlüsselt. Aber alle anderen Chats, die auch als sicher und als verschlüsselt beworben werden, die waren eben nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt. Vielleicht an der Stelle noch mal kurz der Exkurs. Es gibt natürlich immer so eine Transportwegverschlüsselung. Also es ist nicht so wie bei einem Fax beispielsweise oder bei einer Postkarte, dass jeder, der das auf dem Übertragungsweg mal aus der Kiste nimmt, drauf gucken kann, was da steht, sondern Ende zu Ende verschlüsselt, zum Beispiel vom Gerät, auf dem das in dem Fall Telegram läuft, zum Server von Telegram, die Verschlüsselung besteht. Aber wenn dann auf dem Server von Telegram jemand mitlesen kann, ist ja das schon ein Einfallstor für alle möglichen gefährlichen, ja, nicht nur Ermittlungsmaßnahmen, sondern auch für Hackerangriffe oder sonst was. Und da hilft halt die Ende zu Ende Verschlüsselung. Die bedeutet, man hat einen geheimen Key für dieses Gespräch auf dem Gerät desjenigen, der was schreibt und auf dem Gerät desjenigen, der das liest. Und dann kann man es nur hier und da lesen. Und genau diese Funktionalität war wohl dem Vernehmen nach auch bei Instagram möglich, aber wurde halt nicht genutzt. Und deshalb hat er gesagt, wir stellen sie aus. Das ist erstmal der Grundgedanke, der allem zugrunde liegt, was jetzt noch folgt. Würde ich auch die meisten von euch wahrscheinlich hinterfragen müssen. Haben wir das gewusst? Haben wir das überhaupt jemals eingestellt? Und wenn nicht, ja, dann haben wir das immer unverschlüsselt genutzt und wollen uns jetzt auch nicht empören, dass es ausgestellt wurde. Also ihr müsst gestehen, mir war es auch nicht bekannt. Aber ich habe jetzt aus Anlass der vielen Rückfragen mal ein bisschen dazu recherchiert und das hat mich schon erstaunt. Allerdings habe ich es auch im Vorfeld so gehandhabt, dass ich, das mache ich auch nach wie vor so, alle, die mir dann eine inhaltlich interessante Frage stellen möchten, auf irgendeinen sicheren Messenger verweise, in der Regel auf WhatsApp. Ja. Das ist halt auf jeden Fall schon mal deutlich sicherer, denn die WhatsApp-Chats, die sind Ende zu Ende verschlüsselt und das auch standardmäßig, das muss man nicht extra aktivieren.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass WhatsApp sicherer ist als Instagram. Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht, bei WhatsApp, da werden sie als erstes nachschauen. Also so denke ich mal.
Ich hätte gedacht, es ist 1:1, weil es Meta ist.
Ja, okay.
Ja, es ist halt so bei WhatsApp, wie auch bei ein paar anderen Messengern, dass natürlich so eine Messenger, die stehen ja in einem Konkurrenzverhältnis, damit werben, dass sie datenschutzrechtlich besonders toll sind. Und da ist ein Feature natürlich die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ja. Und da wird natürlich dann auch immer gemutmaßt, hat vielleicht Meta einen Generalschlüssel, um mal bei dem Bild zu bleiben. Mhm. Also selbst wenn das Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, kann Meta da reinschauen. Und ich gehe davon aus, die können das. Ansonsten könnten die ja zum Beispiel auch nicht irgendwelche Hash-Werte von bekannten Kipo-Dateien oder anderen strafbaren Inhalten rausfiltern und den US-amerikanischen Behörden übermitteln. Und das wird ja regelmäßig gemacht. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es diese Hintertür für Meta höchstwahrscheinlich gibt, die den deutschen Ermittlungsbehörden allerdings nicht zur Verfügung steht.
Mal wieder 20 Jahre hinter der Zeit wahrscheinlich geblieben.
Ja, es ist ja vielleicht auch ganz gut, dass das nicht so ist.
Wie bei der TRT. Aber gut, in dem Fall vielleicht nicht unbedingt nur von Nachteil.
Ja, also jetzt haben wir zumindest mal abgehandelt, wie das mit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung vorher war. Jetzt haben ja viele gefragt, was soll man jetzt machen? Wir haben schon gesagt, WhatsApp ist eine sicherere Möglichkeit als Instagram. Es gibt auch noch andere Messenger und da fällt mir auf, was dir auch schon mal aufgefallen ist, es gibt hin und wieder Leute, die uns schreiben, nutzt doch bitte diesen und jeden Messenger oder wie ist denn der und der einzuschätzen? Ist der sicher? Da habe ich die dann, wenn ich mal Zeit gefunden habe, auch mal gegoogelt und so ein bisschen die Dokumentation überflogen und die lasen sich eigentlich alle super, aber die kennt halt niemand. Und das Problem bei Messengern ist, wenn die nicht verbreitet sind,
ja, findet man drin
keinen,
ja,
kann
ja
man damit keinen erreichen. Ja, das ist jedenfalls
also,
Thema
WhatsApp hat ja eine Marktdurchdringung von, keine Ahnung, 98%, 99%. Also ich glaube, ich habe sehr selten mal, dass jemand sagt, er hat kein WhatsApp. Man unterstellt eigentlich schon, dass man es hat. Also das sollte auf jeden Fall mit Abstand die Nummer 1 sein. Telegram, finde ich, hat so ein bisschen abgenommen. Ich sehe immer, also ich gucke da ganz selten rein, weil da beschreibe ich eigentlich niemanden so, dass ich immer mal wieder, dann ploppt da ein Name auf, kommt aus dem Telefonbuch, der jetzt auch Telegram nutzt, aber das kommt echt selten vor und ich würde schon sagen, Telegram ist deutlich hinterher. Wahrscheinlich ist es noch vor für Signal, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, ob es Signal oder Signal ausspricht.
Je nachdem, wo man wohnt und wie man spricht.
Ja, genau, wahrscheinlich so.
Aber lass uns kurz bei Telegram bleiben. Telegram ist mir sehr negativ aufgefallen in dem Trojaner-Fall zum Anti-Doping-Gesetz, der neulich veröffentlicht wurde aus diesem Jahr. Da war es nämlich so, dass man Telegram per Online-Durchsuchung beziehungsweise in dem Fall per Quellen-TKÜ überwachen konnte. Und bei der Quellen-TKÜ, das ist ja ein Dauerbrenner, gehen alle davon aus, dass ein Trojaner auf dem Endgerät installiert werden muss. In dem Fall war es aber so, dass nur Telegram überwacht wurde, andere Messenger, zum Beispiel Signal, nicht. Und das war deshalb der Fall, weil das BKA es irgendwie umgesetzt hat, nur Telegram zu überwachen. Und wie haben die das gemacht? Die haben sich auf irgendeinem Weg, den wir nicht kennen, einen weiteren Zugang zu einem bestehenden Account verschafft. Ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man Telegram auf mehreren Geräten nutzt, geht ja bei WhatsApp zum Beispiel auch, dann hat man halt denselben Chatverlauf auf dem Desktop-Rechner, auf dem Handy und auch auf dem iPad zum Beispiel. Das gibt es bei Telegram auch und denen ist es da gelungen, ein weiteres Gerät anzumelden. Mit der Folge, dass man auf diesem Gerät natürlich alles mitlesen konnte. Das ist ein spannendes Thema. Wie das genau technisch umgesetzt wurde, das ist nicht bekannt und das ist auch in den Akten, die ich so habe, schwierig nachzuvollziehen, wenn man da nicht ganz, ganz doll nachbohrt. Und ich habe leider oder zum Glück immer nur Akten, wo das nicht funktioniert hat, wo man versucht hat, so einen Trojaner zu installieren oder aus irgendwelchen Gründen ist dann gescheitert. Oder in der einen Akte, die mittlerweile, glaube ich, alle aus unserer Szene kennen, mit dem Grundbürofall, da ist halt offenkundig das Ding mal physisch aus der Hand geraten und man hat es an anderer Stelle installieren können. Aber der Fall aus Freiburg, genau.
Ja.
Wobei der Fall aus Freiburg nicht sehr eingrenzend ist, denn Freiburg hat ja eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft Doping und hat sehr, sehr viele Fälle.
Ja.
Ich habe das auch häufiger schon gemacht.
Für die Freiburger Bodybuilder.
Ja, genau. Jedenfalls ist es so, seit dieser Veröffentlichung habe ich mir Zweifel, ob man Telegram noch empfehlen könnte. Ich habe es jetzt auch lange nicht mehr angeschaut. Ich kriege hin und wieder Nachrichten bei Telegram. Ich bin halt bei allen Messengern erstmal erreichbar, aber ich schlage die in der Regel vor, auf einen anderen Messenger zu wechseln. Bei Signal oder Signal ist es so, dass jedenfalls ganz lange Zeit das Verschlüsselungsprotokoll, also einfach die kryptologische Datenbasis sozusagen, also wie das genau gemacht wird vom Algorithmus her, identisch war mit dem, was WhatsApp benutzt. Was schon mal für WhatsApp spricht, dass die das implementiert haben. Was nicht der Beweis dafür ist, dass man da keine Backdoor hat, aber Signal hat halt so eine Hack-Community, die dahinter steht und das pflegt und soweit ich das überblicken kann, auch im Wesentlichen von Spenden lebt. Da kann man auch hin und wieder mal was spenden, wenn der Donate-Button kommt. Da ist jedenfalls die Gewähr geboten, dass sich das Leute anschauen, die das Thema auch technisch verstehen. Denn das ist auch immer so ein Dauerbrenner vielleicht nicht, aber in der Datensparsamkeit und Datenschutz sensitive Szene nehmt Open Source Software. Das ist super. Es gibt aber solche Wettbewerbe, wo man einen Preis kriegt, wenn man in Open Source Quellcode Schadcode versteckt. Und die gewinnen ja auch immer wieder irgendwelche Leute. Und es ist vielleicht hierzulande nicht, aber in Israel zum Beispiel und in den USA durchaus so, dass die cleversten Köpfe, die da was gewinnen, beim Staat arbeiten, bei der NSA zum Beispiel. Das heißt, selbst wenn irgendwas Open Source ist, heißt das nicht, dass das super sicher ist, weil dann kann man natürlich auch irgendeinen Schindluder mittreiben. Das ist der eine Punkt, der gefährlich ist. Der andere Punkt, der gefährlich ist, Open Source Software verleitet auch dazu, wenn die schlecht gepflegt wird, dass da irgendjemand irgendeinen Dreck einbaut, was eine gute Community schnell feststellen würde, aber eine verwaiste Community halt nicht merkt. Und jetzt kann sich ja jeder mal selbst kritisch hinterfragen, wie oft habt ihr euch schon den Quellcode der von euch genutzten Open Source Software angeschaut und auf Schadcode überprüft. Und wer von euch kann das überhaupt? Also ich kann es nicht.
Ich kann es auch nicht.
Aber das heißt, die sind trügerische Sicherheit.
Das mit Telegram ist ja auch inzwischen, glaube ich, relativ bekannt, dass diese ganzen Händler, ja, oder auch so Marken wie Kaya, Triada, Hilma, die Chinesen und so, dass die eigentlich fast alle, so was ich so mitbekomme, alle über Telegram ihre Listchen rausschicken. Das heißt, da hast du wahrscheinlich den größten Impact, um solche Fälle aufzudecken als Polizei. Also über WhatsApp, ich wüsste jetzt nicht, dass jemand solche WhatsApp-Listen rumschickt, sondern ich kenne es eigentlich immer nur von Telegram.
Die Funktionalität der WhatsApp-Gruppen und dieser Communities, die ist ganz massiv eingeschränkt worden. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Ich kenne es noch von dem größten Fitnessportal Deutschlands. Die hatten ja mal so eine Community, die auch nicht mehr gibt, die auch aus irgendwelchen Gründen nicht mehr existieren konnte in der Art und Weise, wie die damals getötet wurde. Und ich glaube, das ist alles zu Telegram rübergezogen. Da gibt es ja auch ganz viel diese, ich nenne es mal Verstörungsgruppen im weitesten Sinne, wo halt alles erlaubt ist und wo dann alle möglichen Leute alles Mögliche posten. Aber das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten bei den Ermittlern, was halt auch ein Punkt ist, warum ich Telegram nicht empfehlen würde. Ein anderes Tool, was man empfehlen kann, ist Threema. Das ist zumindest, solange wie ich es verfolgt habe, zum Schluss sogar Open Source gewesen. Vorher war es aber auch eine Community und eine Entwicklergruppe, die einen sehr, sehr guten Ruf genossen hat in dieser IT-Bubble. Und da muss ich sagen, kann man sich, denke ich, sogar ein Stück weit blind drauf verlassen, denn die ist wirklich sehr kritisch und alles, was da auch nur den Anruch hat, irgendwie vom Staat kompromittiert zu sein, das fliegt sofort durch und wird irgendwo öffentlich exposed und dann hat man da auch als jemand, der sowas entwickelt und verkauft, und ich weiß gar nicht, wie es heute ist, aber ich glaube, als ich Threema installiert habe, hat es noch Geld gekostet, einen geringen Betrag. Wenn man sowas verkaufen möchte und damit wirbt, dass das extrem Datensicherheitsfeatures umfasst, dann muss man natürlich besonders darauf achten, dass man diesen guten Ruf erstmal aufbaut und dann natürlich auch nicht verliert. Das ist nämlich der Punkt, und auf den möchte ich jetzt nochmal zu sprechen kommen, vielleicht für den Rest dieses Podcasts.
Ganz kurz die Zwischenfrage. Threema ist, glaube ich, in der Schweiz relativ
verbreitet. Ist in der Schweiz gehostet, genau.
Ja, genau. Ja, ja.
Die ist auch, denke ich, immer noch so. Das habe ich auch auf dem Telefon. Und was auch interessant ist, es gibt ja bei vielen Messengern die Möglichkeit, sich mittlerweile auch so pseudonymisiert anzumelden. Also man braucht nicht zwingend eine Telefonnummer. Man ist, muss,
glaube ich, bei Threema auf jeden Fall, glaube ich.
Ja. Genau, geht bei vielen mittlerweile. Das ist halt immer so eine Abwägung zwischen Komfort und Sicherheit. Natürlich ist es schwierig, jedem seine Threema-ID zu schicken, dann ist es auch gar nicht so einfach, die mit immer auf das nächste Gerät zu nehmen. Also es geht natürlich irgendwie, aber es ist technisch nicht ganz so trivial wie der Umzug eines WhatsApp-Accounts mit einer Handynummer. Und dann ist es schon so, dass häufig so eine Nummer mal erneuert wird. Das von Anfang an Feature bei Threema für die Verifizierung dieser Adresse war ja ein QR-Code-Scan. Das heißt, die Personen standen sich wirklich gegenüber. Jeder hatte sein Threema dabei und hat dann den Code des anderen abgescannt und damit war klar, diese Schlüssel sind nicht durch irgendeinen Backdoor infiltriert oder so, die sind wirklich die, die auf dem Gerät installiert sind. Wird natürlich auch ein Stück weit ad absurdum geführt, wenn man ständig den Schlüssel wechselt durch technische Nachlässigkeit und dann den Schlüssel zum Beispiel per Insta-DM an jemanden schickt, da ist natürlich so ein Man-in-the-Middle-Angriff Tür und Tor geöffnet, der einfach den Schlüssel austauschen könnte oder der halt beiden was anderes schickt und damit seine Backdoor drin hat.
So krass, ja.
Muss man halt auch darauf achten, das ist Klassiker zu dem Thema Encrochat. Wenn man denkt, man hat das ultimativ sichere Tool, verleitet das ja auch viele dazu, Sachen zu schreiben und zu sagen, die man ansonsten überhaupt nicht verschriften oder irgendwo auf eine Audioaufnahme packen würde.
Ja.
Das ist halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, auf den jeder achten sollte. Nur weil ist irgendwas dem Vernehmen nach sicher ist, es kann ja auch sein, dass das morgen anders ist, weil bei heise.de oder so steht, Achtung, hier ist der Backdoor drin oder BKA kann Signal mitlesen oder sowas. kann morgen passieren. Und wenn es dann meistens ja in der Rückschau bekannt wird, aus irgendwelchen Akten, kann es ja dann auch schon über einen selbst da, wenn eine Akte existiert. Also das ist sowieso immer das größte und wichtigste Credo, das Thema Datensparsamkeit. Aber ich will nochmal auf ein anderes Thema kommen. Wir hatten gerade schon angesprochen, dass es ja auch Apps gibt, die Geld kosten, wie beispielsweise Trema, wenn es überhaupt noch so ist. Aber
ich glaube nicht. Ich glaube,
das ist immer, wenn es umsonst ist, gibt es irgendeine Community, die das dann finanziert. Aber bei denen, die irgendeinem großen Tech-Konzern gehören, die im Wesentlichen davon leben, personalisierte Werbung auszuspielen, müsst ihr euch ja nur fragen, womit bezahlt ihr diese App? Und womit bezahlt ihr, dass diese App Ende zu Ende verschlüsselt HD-Videos hin und her schickt oder allen möglichen anderen datenintensiven Traffic erlaubt, Videotelefonie und so weiter und so fort. Wir nehmen das hier zum Beispiel über einen Anbieter auf, der kostet nicht wenig Geld, aber ist auch sehr datenintensiv. Und in derselben Qualität könnten wir auch einen WhatsApp-Call führen, was nichts kostet. Und da ist ja ziemlich naheliegend, dass irgendjemand mit euren Daten Geld verdient. Anders könnte man das halt nicht aufrechterhalten.
Ja.
Das ist bei allen Tools, die man nutzt, wenn man jetzt überlegt, welches man überhaupt nutzen möchte, der erste Gedanke, den man sich machen sollte, ist das Tool gratis und was hat derjenige davon, der euch das zur Verfügung stellt? Und bei Meta, insbesondere Meta und WhatsApp, ist es nun so, Meta ist halt bestrebt, ganz viele Nutzer in das eigene Universum zu ziehen. Dann gibt es beispielsweise die Möglichkeit, da Werbung auszuspielen, die einen dann wieder zu Instagram oder zu Facebook führt, was dann dort wieder die Möglichkeit für Werbeanzeigen eröffnet. Ich glaube sogar, man kann mittlerweile im WhatsApp-Status Werbeanzeigen schalten, habe ich neulich gelesen. Das heißt, da greift das ineinander und Facebook bzw. Meta ist nicht darauf angewiesen, eure Chats auf irgendwelche werbewirksamen Inhalte oder Targets zu durchforsten. Bei Instagram ist das ein bisschen anders, gerade bei diesen von vielen aus Langeweile den ganzen Tag genutzten Apps, wo es dem Anbieter darum geht, dass der möglichst viel Zeit darauf verbringt. Wenn man dem natürlich erstmal einen für ihn interessanten Feed ausspielt, damit er da bleibt, und natürlich auch möglichst viel Werbung, die für ihn relevant ist. Und wie kann man das ermitteln, was da relevant ist? Einerseits natürlich aus dem Konsumverhalten, was derjenige sich anschaut, aber natürlich auch aus den Sachen, die er dort kommuniziert. Und da braucht man sich ja nur mal die Nutzungsbedingungen von Meta durchlesen. Da stimmt man schon ziemlich vielem zu und da schließt sich dann der Kreis. Möchte man denen zum Beispiel irgendwelche hochsensiblen Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen über Sachen, wo man dann möglicherweise ein teures Medikament bräuchte, um die Werbung für das Medikament zu bekommen? Oder will man das vielleicht doch lieber dann nur in dem Fall vielleicht mit Sascha besprechen und dann vielleicht in einem Messenger, das, nicht bei Insta?
Das ist ja so ein typisches Phänomen. Du tauschst dich mit irgendjemandem über irgendwas aus oder sagst irgendwas oder denkst gerade irgendwas nach oder recherchierst irgendwas und dann hast du, im nächsten Moment hast du dann auf Insta oder irgendwo hast du gefühlt, wie kann das sein? Ich habe noch nie hier Werbung zu XYZ gesehen. Und ausgerechnet jetzt sehe ich das, weil ich hatte eben erst mich mit dem Thema, ich habe das so häufig, also ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, jede Woche ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist schon so, alle 2-3 Wochen habe ich so eine Situation, wo ich denke, hey, das ist nicht normal. Woher weiß dieses scheiß Handy das schon wieder? Ja. Das habe ich schon so oft gehabt. Das heißt, man kann das auch in der Praxis beobachten. Und das mag irgendwann auch mal vielleicht Zufall gewesen sein. Ne, aber es ist im Regelfall ist es kein Zufall, sondern es ist halt wirklich eine Analyse deines Nutzerverhaltens und daraus Schlussfolgerung, welche Werbung passt. Allein diese Interessen. Ich habe jetzt mal bei meiner Aktion. Ich suche ja gerade nochmal fünf Mädels für die Bühne. Und da haben wir gesagt, wir schauen mal, wir bewerben das mal. Und da habe ich die Zielgruppe nochmal neu definiert. Werbung geschaltet habe ich das letzte Mal schon ewig her. Und siehe da, es gibt plötzlich viel mehr Interessen, die jetzt zum Beispiel diesen Kreis Frauen, die sich für Bodybuilding interessieren, auch das so ein bisschen entspricht. Na, früher konntest du Bodybuilding auswählen und Fitnessstudio und Krafttraining. Und jetzt kannst du Bodybuilding Frauen, Bodybuilding Figur, also da sind 5, 6, die passen für die Zielgruppe, die ich da eigentlich habe. Und das heißt, es auch immer mehr werden so verschieden, die Interessen werden immer mehr differenziert und es wird immer passgenauer, auch so für Leute, die Werbung natürlich auch schalten, die Leute auch zu erreichen, die sie erreichen wollen. Und also ich glaube, das ist ein Riesengeschäft schon. Also das ist ja mein Instagram. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei Instagram ist jetzt, glaube ich, auch neu. Du kannst ja jetzt wir haben alle diesen blauen Haken. Und jetzt gibt's verschiedene Versionen. Du kannst jetzt diese 16,90 Euro machen. Oder gibt's hier, aber das ist es gibt ja die Free-Version, dann diese 16,90 Euro. Und dann gibt's, glaube ich, noch 3 Pakete, ich weiß jetzt gar nicht mal, was die mittleren Preise sind, aber das teuerste kostet, glaube ich, 500 Euro im Monat. Da hast du dann, du kannst irgendwie Links in die Captions einbauen und so. Du guckst gerade überrascht, du hast, glaube ich, noch nicht gesehen.
Das habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal gucken.
Nee, ich wollte es noch mal rundschicken, ich habe es noch vergessen.
Wenn ihr das hört, ist bei mir schon in der Story.
Ja, genau. Also du hast jetzt praktisch 4 oder 5 verschiedene blaue Haken buchen und diese Premium-Version, die kostet, glaube ich, um die 500 Euro im Monat oder so, und du hast einfach nochmal einen Kundensupport. Ich glaube, du kannst Links einbauen, auch in die Caption, was du, glaube ich, bisher nicht konntest. Also du hast wirklich noch einen Vorteil. Das heißt, die haben jetzt echt jahrelang drauf hingearbeitet, jetzt können sie uns wirklich richtig das Geld aus der Tasche ziehen, weil ich sage jetzt mal, für jemanden, der halt über Social Media sein Geld verdient und zwar wirklich auch in Vollzeit und überhaupt so fokussiert hat und auch vielleicht auch Mitarbeiter dranhängen. Bei dir hängen ja sehr viele Mitarbeiter dran, bei mir inzwischen auch ein paar Leute, die auf Rechnung mir einfach Videos schneiden. Das heißt, wo auch der Nutzen wieder reinkommt, wenn man vielleicht auch 100 oder 200 Euro für Instagram da lässt im Monat. Also der Nutzen ist meistens größer wie diese Kosten. Das heißt, es werden Leute buchen. Ja, also ich werde jetzt die 500 Euro nicht buchen wahrscheinlich, weil das ist für mich jetzt nicht rentiert. Bei dir weiß ich jetzt nicht, aber es wird Firmen geben.
Kommt sofort auf die Liste.
Ja, kommt sofort auf die Liste.
Ich gucke mir an, was es da gibt für 500 Euro. Aber ja, das ist natürlich total spannend. Das greift ja überall ineinander. Also was total auffällig ist, es gibt diesen Cookie-Wahn innerhalb der EU, diese Consent-Banner, dass man da ständig irgendwas akzeptieren muss oder einen Teil davon auswählen und abwählen könnte oder so.
Ja.
Ich habe es noch nie erlebt, also auf unserer Website sehe ich ja, was da geklickt wurde. Es wird immer alles akzeptiert, weil es einfach nervt und weil man sonst ja auch das Nutzererlebnis nicht in dieser Art und Weise hat. Aber das führt natürlich auch dazu, wenn man das clever nutzt, dass dieses Retargeting, also mit irgendwelchen Ads, die dann da eingeblendet werden, zum Beispiel, dass auf der Seite wohl Schuhe zu sehen sind, weil überall Gen-Produkte auftauchen, weil ich kurz davor im Shop irgendwas angeschaut habe. Das ist schon verrückt. Funktioniert aber gut. Und die haben eine ganz tolle Methode für so eine Verifizierung, ob ihre Werbung gut oder schlecht ist. Wenn man beispielsweise bei Instagram seine Werbung anpassen möchte oder irgendeine Werbeanzeige nicht mehr sehen möchte, dann kann man da oben anklicken, ich sehe sie zu häufig, sie ist nicht relevant oder ich habe dieses Produkt gekauft. Das ist extrem clever, denn damit verbessern die natürlich ihren Algorithmus auch. Und eine Zeit lang war es so, da hat jemand gesagt, ich möchte nicht gläsern für Google oder Meta sein, nur für personalisierte Werbung. Mittlerweile muss ich sagen, die personalisierte Werbung, die ist zum Teil wirklich gut, die passt genau auf das, wo ich schon wieder vergessen hatte, dass ich mir das eigentlich doch besorgen oder anschauen wollte. Das ist ja dann eigentlich, wenn man es wirklich gebrauchen kann und haben möchte.
Vielleicht für alle Leute ohne Budget.
Für alle ohne Budget ist es natürlich tödlich und dann umso perfider, dass das so gut funktioniert. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, um nochmal den Kreis zu schließen zur Thematik verschlüsselte Instagram-DMs. Also was könnt ihr aus dieser Folge mitnehmen? Es war vorher schon nicht verschlüsselt, es sei denn, ihr habt es explizit jedes Mal eingeschaltet. Und wenn ich sehe, wie selten ich eine selbstlöschende Nachricht bekomme bei Instagram, dann kann ich mir vorstellen, wie häufig das jemand eingestellt hat. Wahrscheinlich einer von 500. Also es ist auch damals schon nicht genutzt worden. Aber denkt dran, alles, was ihr da schreibt. Erstens, egal wo ihr es schreibt, denkt immer, im Worst Case kann es später irgendjemand lesen. Also überlegt erstmal, ob ihr es überhaupt schreiben wollt. Ist es notwendig? Kann man es nicht irgendwie anders machen? Wenn ja, schreibt es nicht. Wenn es dann um sowas geht wie eine Online-Rückfrage zu irgendeinem PED-Thema, zum Beispiel bei Sascha, oder eine rechtliche Problematik, die er mir irgendwo in der DM schildert, weil er eine kurze Antwort haben wollte, die er auch jedes Mal bekommt, auch gratis, überlegt euch, ist es geeignet, in der Art und Weise, wie ich das jetzt formuliere, bei Instagram zum Beispiel zu schicken, als nicht verschlüsselte Postkarte, die jeder Postbote zwischendurch mal in die Hand nehmen und durchlesen könnte. Wenn nein, nutzt WhatsApp. Ist schon mal deutlich besser und meine WhatsApp-Nummer steht übrigens auch überall, wenn ihr das machen möchtet. Bin auch dazu übergegangen, eine Nachricht zurückzuschicken, bitte bei WhatsApp melden und das wird auch fleißig benutzt. Das wären so die Königswege, die man beschreiten könnte, wenn man jetzt mitgenommen hat, Instagram-Nachrichten sind noch nie verschlüsselt und noch nie sicher gewesen. Jetzt jedenfalls sind es mit einem Stempel drauf, auf jeden Fall nicht, in Klammern mehr. Also nutzt das dafür nicht. Ja, und dann bleibt immer noch ein Restrisiko und das hatten wir auch schon am Anfang erwähnt. Wenn ihr zum Beispiel schreibt, ich fahre derzeit einen Stack XYZ, ich würde gerne dieses oder jenes ändern, wie ist deine Meinung dazu, lieber Sascha? Ja, wenn es doof kommt und es wird beispielsweise ja nicht gezielt, also auch da möchte ich mal den Panikmachern ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, es gibt keine anlasslose Kontrolle von Instagram-DMs durch die Polizei. Was aber immer passieren kann, irgendein Kommunikationspartner von euch büßt sein Telefon bei der Hausdurchsuchung ein oder seinen Rechner und auf irgendeinem Weg kommt bei der Auswertung ein Chat ans Tageslicht, wo ihr was geschrieben habt, was euch belastet. Das habe ich alle Nase lang. Ich habe das insbesondere ständig bei Strafverfahren, wo ich irgendeinen Beschuldigten verteidigt habe und dann gibt es ein halbes oder ein Dreivierteljahr oder manchmal auch 2 Jahre später ein Verfahren gegen irgendeinen anderen Beschuldigten, wo drin steht, in dem Verfahren gegen den gesondert verfolgten XY ist Folgendes bekannt geworden. Und dann geht's eigentlich immer um solche Chatverläufe und dann ist das der Anstoß für eine Hausdurchsuchung bei euch. Natürlich finden die dann nicht das, worüber ihr vor 2 Jahren geschattet habt, aber hinterfragt euch selbst, vielleicht finden die was anderes, ähnliches. Und dann wird halt die Besitzstrafbarkeit in dem Fall für diese Sache verfolgt. Das betrifft jetzt diejenigen von euch, die sich im PED-Kosmos tummeln, aber alle anderen auf meinem Kanal, überlegt euch, was ihr sonst so zu Hause habt. Ich hatte auch schon Verfahren, Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz, weil jemand ein Foto von irgendeiner Waffe weitergeschickt hat und das in irgendeinem Chatverlauf aufgeploppt ist. Und das war dann aus einem Fotoshooting und war eine Deko-Waffe. Hat aber auch für eine Hausdurchsuchung gereicht. Und in diesem Fall hat das einen Rattenschwanz nach sich gezogen. Das war nämlich dann eine Hausdurchsuchung in einer Wohnung, wo die Person gar nicht gelebt hat. Die Person hat damals noch Hartz IV bezogen, die Wohnung aber untervermietet, lebte ganz woanders. Da sind mehrere andere Strafverfahren am Ende daraus entstanden. Nur weil jemand das Bild von dieser, in dem Waschbecken, in der Kalaschnikow oder sowas, in einer Nachricht sehen konnte. Oh, also überlegt euch, was ihr schickt. So dumm kann man gar nicht denken. Digitale Spuren sind der regelmäßige Superfundus für alle Ermittler.
Wie ist das ganz kurz so eine Frage? Dieses Temp.pm oder wie heißt das? Oder auch dieses, wie heißt das andere?
Trifflot oder so, ja.
Ja, genau. Diese selbsterstellenden Nachrichten, wie sicher sind die? Da wurde ja auch mal drüber diskutiert, dass das eigentlich auch nicht so sicher ist, weil man auch nicht weiß, wo diese, ob da was gespeichert wird oder wo diese Texte dann landen, die man da eingibt. Wie ist das
da? Das sind halt zwei Schienen der Unsicherheit, möchte ich mal sagen. Das eine ist so, es gibt ja von zig Anbieter. Die Anbieter, die nicht so sehr verbreitet sind, bei denen ist das Risiko nur darin, dass man dem Anbieter vertrauen muss, dass der wirklich für sich nicht sichtbar eine einmal lesbare Nachricht fabriziert. Und ich denke, dass ganz viele, die sowas anbieten, das auch genau so machen, weil die aus der Tech-Bubble kommen und genau das gerne haben möchten. Und es ist ja auch, wenn man das technisch aufsetzt, es ist total simpel. Und wenn man da nicht Anhänge oder Videos oder sowas erlaubt, ist es auch vom Kostenaufwand überschaubar. Es ist ja nur Text. Das heißt, das kann man mit gutem Willen, also jetzt wo ich das ausspreche, überlege ich mir, soll ich das vielleicht auf einer meiner Domains einfach anbieten? Kostenlose, anonyme Kommunikation mit verschiedenen Nachrichten. Also wenn ihr das bis hier gehört habt und ihr seht es in den nächsten Wochen oder Monaten in meinem Instagram, dann ist euer frei.
Das ist die Idee hier entstanden.
Dann ist halt der Punkt, kann ich demjenigen vertrauen, der das gebaut hat? Das ist aber nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn das eine Sache ist, wie beispielsweise Prifnot, die halt total verbreitet ist, gibt's häufig auch irgendwelche Kriminellen, die sich das zunutze machen, die dann zum Beispiel eine Domain registrieren, die so ähnlich aussieht, mit irgendeinem gekringelten Strich über irgendeinem Buchstaben oder so. Das sieht man im Browser nicht. Ja. Und vielleicht auch Werbung darauf schalten oder die durch irgendwelche anderen SEO-Maßnahmen so platzieren, dass die halt besonders gut zu finden sind. Und dann sehen die 1:1 aus wie das echte Prifnot, aber es ist ein klassischer Man-in-the-Middle-Angriff. Das heißt, die entschlüsseln die Nachricht, überlegen sich, ob man damit Schindluder treiben könnte, in vielen Fällen nicht. Dann wird die wieder verschlüsselt, geht weiter und das merkt der andere gar nicht. Was sogar in solchen Kuriositäten münden kann, was man dann die falsche Domain als Favorit im Browser speichert und immer die nimmt, weil es ja auch immer funktioniert. Und irgendwann, wenn man zum Beispiel, jetzt mal ein anderes Beispiel, Drogen kauft im Internet, auch das nach wie vor ein beliebtes Ding, in irgendwelchen Telegram-Gruppen oder im Darknet habe ich ständig Fälle, dann schickt man zum Beispiel eine Wallet-Adresse als Drogendealer und sagt, hier, bezahl doch mal an diese Adresse. Und dann tauschen die, hier der Man in the Middle, tauscht diese Adresse aus, nimmt seine eigene da rein, schickt das weiter und der Kunde bezahlt nichts ahnend an die falsche Wallet, an den Betrüger, der das falsche Prüfnot aufgesetzt hat. Blöde Sache und auch sehr clever von dem, der das falsche Prüfnot aufgesetzt hat, denn der jetzt da seine Wallet-Adresse für den Drogenhandel versandt hat und der das Geld für seine Drogen bezahlt hat, der wird wahrscheinlich nicht zur Polizei gehen und den Scammer oder Fischer anzeigen. Ja, also mal schöne Nachrichten auf sowas wie Signal oder so, wenn man schon einen Kontakt hat. Meistens hat man ja einen Kontakt, wo man sich dann diesen Link zu einer Temp-PM-Nachricht oder sowas schickt.
Ja.
Dann kann man auch gleich die verschlüsselte Nachricht auf dem Gerät nehmen. So ist jedenfalls meine Meinung. Wenn man sich nicht sicher sein kann, dass das Tool, was man für die einmal lesbare Nachricht nehmen will, sicher ist. Und da kann ich nur sagen, auch wenn ich ein Tool sicher finde, weil ich der Community dahinter vertraue oder denjenigen kenne, der es aufsetzt oder sowas, ich habe nicht in den Quellcode geschaut und das Thema hatten wir ganz am Anfang schon mal. Stichwort, wir verstecken irgendeinen Schadcode in der quelloffenen Software. Hm. Seid da nicht zu naiv und überlegt euch halt, wenn sowas angeboten wird, da gibt es ja ein paar prominente Beispiele. Und ich glaube, PrivNotes ist schon so lange in Anführungsstrichen aktiv. Das echte PrivNotes scheint schon das zu machen, was dran steht. Ansonsten hätte es zwischenzeitlich irgendwelche Strafverfahren gegeben, wo das rausgekommen wäre, dass das nicht der Fall ist und dann wäre das Ding längst verbrannt. Denn da ist die Community halt, das haben wir ja schon, sehr, sehr aufmerksam und auch sehr mitteilungsbedürftig, auf jeden Fall, sobald da irgendwas unsauber wirkt.
Ja.
Soll man kurz sagen, damit haben wir das Thema abgehandelt. Ist länger geworden, als ich gedacht hätte, aber ich hoffe, ihr könnt davon mitnehmen. Seid immer zuerst datensparsam, bevor ihr euch über Datensicherheit Gedanken macht. Und verfolgt uns beide und bleibt auf dem aktuellen Stand, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure kriminellen Nachrichten am besten an den Bann bringt.
Ja.
So. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt. Auf jeden Fall, das wäre noch ein Stichwort. Ich habe den Blogger dazu passend an. Wir haben, egal was gerade für eine Woche ist und was für eine Aktion läuft, es ist seit geraumer Zeit so, seit der neue Shop online ist bei vitaminversand24.com, immer von Sonntag 10 Uhr bis Freitag 10 Uhr, wenn es nicht mal ausfällt, aber fast immer eine Aktion. Das heißt, da sind die Produkte einer bestimmten Kategorie günstiger zu haben. Wenn ihr die aber günstiger haben wollt, müsst ihr einen Athletencode benutzen im Shop. Beispielsweise den Code Sascha oder den Code Anwalt.
Vielleicht eine kurze Vorschau. Am 24. Mai, das ist wahrscheinlich der Tag, wo das Video ja ausgestrahlt wird, gibt es die Fit Forever Aktion, wenn das nicht umgeworfen wird. Das heißt, es gibt, ich glaube, 20% auf alle Fit Forever Produkte. Das heißt, alle Monosubstanzen, die ganzen Foodprodukte, Rice Pudding, Mais Pudding, Flavor, Syrup, Eiklar, alles um 20% reduziert. Und am 31.05., weiß nicht, ob ich das schon ankündigen darf, da kann es sein, ist noch nicht ganz sicher, dass die geplante Aktion umgeworfen wird und es die Topseller werden dann verkauft. Das heißt, das sind insbesondere die Gen-Kombi-Produkte, die auch viele von euch haufenweise immer sich zulegen. Liver Essentials, Heart Essentials, solche Geschichten, All-in-One. Knockout ist, glaube ich, out of stock gerade. Ich weiß nicht, wie schnell das wieder kommt. Also die werden wahrscheinlich am 31.05. dann in den Sale gehen. So ausgewählte 15 Produkte.
Seht ihr, wenn ihr bis zum Schluss zugehört und zugeschaut habt, dann habt ihr jetzt diese Info und könnt mit eurer Bestellung bis dahin warten.
Genau.
Jen wird's uns danken.
Hauptsache Code verwenden und richtig zuschlagen. Ihr müsst uns den Mai retten. Ne? Der Mai läuft richtig scheiße. Wir hatten einen brutal starken März und April. Ich glaube, da hatten wir wirklich alle so unseren umsatzstärksten Monat, also stärker als im Black Week Monat. Also das Wachstum bei Gen geht weiter. Aber der Monat Mai ist ein schwieriger Monat. Das sieht man auch in der aktuellen Aktion. Natürlich war auch keine Aktion so richtig mega wie jetzt zum Beispiel die FIBO-Aktion. Na, so eine Aktion kriegt natürlich immer, die Olympia-Aktion hat auch richtig gescheppert. FIFA-Aktion, werden wir sehen, die läuft meistens bei uns, jetzt bei uns beiden, ist nicht so stark wie eine Gen-Aktion. Deshalb auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass wir weiterhin so Content ballern, weil wir für CNN Content aus unseren Einnahmen hier, dann auf jeden Fall kräftig losshoppen und wenn ihr keine Produkte braucht, dann kauft welche und verschenkt sie genau für Geburtstag. Ihr könnt auch jetzt schon Weihnachtsgeschenke im Mai kaufen, das kommt auch immer gut. Nee, Spaß beiseite. Natürlich solltet ihr keinen Schwachsinn kaufen, aber solltet ihr ja noch ein paar Euro über haben und habt irgendwas Sinnvolles, was ihr machen könnt, dann könnt ihr uns gerne supporten, denn ihr seht ja, wir geben richtig Gas hier und wir legen alle aus einer Tasche noch drauf, damit so viel Content erscheint. Machen wir aber gerne, es macht auch Bock und wir wollen auch das Tempo so hochhalten.
In diesem Sinne, schickt uns Screenshots eurer Bestellung fürs Gewinnspiel. Und dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Danke. Ciao, ciao.